25 Birds of People.
And now in season 17.
Presented by Exile. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio.cd.at. Und diese Season 17 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by EXA, Energy Exchange Austria. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts. Und mein 18. Gast in Season 17 ist Paul Kaluza, Senior Vice President Trading bei der EVN AG. Er hat Ende des alten Jahrtausends den Stromhandel für die EVN aufgebaut. Lieber Paul, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Guten Morgen Christian, ich freue mich da zu sein.
Vor allem Montagmorgen, wunderbares Wetter irgendwann einmal, war schon überfällig. Wetter spielt ja bei euch auch sehr stark rein. Ja, danke an die Andrea Benkendorf, CEO der EXA, die uns zusammengebracht hat, sag ich mal. So, Karriere-Werdegang-Podcast, ich interessiere mich auch bei dir für deinen Anfang, deinen Einstieg in die Strombranche. Davor frage ich aber noch, magst du Süßes oder Salziges? Darf ich dir Mannerschnitten oder Soletti anbieten?
Salziges bitte, Soletti.
Soletti an dich in der Händlersprache. Ja, lieber Paul, wie ist es bei dir losgegangen? Du hast, glaube ich, auf der TU studiert.
Ja, ich war Assistent am Institut für elektrische Anlagen und Energiewirtschaft und am Ende meines Doktoratstudiums habe ich mir überlegt, wo jetzt die dringenden Fragen in der Energiewirtschaft sind und da habe ich gesehen, okay, es gibt die Liberalisierung. Liberalisierung bedeutet, Energiehandel wird notwendig und dann habe ich mich damals bei der EVN beworben und man hat mich dort auch aufgenommen. Und ich habe so den Einstieg in die Energiewirtschaft gemacht.
Ich finde da auf deinem LinkedIn-Profil im Ende alten Jahrtausend, und ich habe es auch in die Anmoderation übernommen, Projektleiter bei der EVN AG. Und das war ja ein sehr, sehr großes Projekt, wie ich jetzt weiß, aus dem Vorgespräch. Bitte auch deine eigenen Worte.
Ja, war ein sehr, sehr großes Projekt. Ich habe einen externen Berater zur Seite gestellt bekommen und durfte dann den gesamten Energiehandel aufbauen. Was am interessantesten damals war, man hat mich ja nach Amerika geschickt, um anzusehen, wie das dort funktioniert. Keiner hat sich vorstellen können, dass dieser virtuelle Handel funktionieren kann, weil man greift ja den Strom nicht an, sondern man handelt den virtuell an der Börse.
Ja, genau.
Und das habe ich mir damals in Amerika angeschaut, war sehr beeindruckend und habe mit den Erfahrungen, die ich dort gewonnen habe, zu Hause wieder hier in Österreich, im Reinzersdorf, dann den Stromhandel aufgebaut.
Ich habe ja Aktienhändlerprüfungen gemacht und da ist dieser geniale Name, den du jetzt nicht ausgesprochen hast, CBOT, die Chicago Board of Trade, dort warst du lernen, oder?
Ja, da war ich lernen. Ja, interessant war das, das war noch dieser Open-Outcry-Markt, ja, wo man herrlich die Futures gehandelt hat und je nachdem, auf welcher Stufe man in diesen Pits gestanden ist, war das die Fristigkeit des Terminkontrakts, war unheimlich spannend, das nicht elektronisch zu sehen, sondern wirklich mit Händlern, die geschrien haben, die ihre Zeichen gemacht haben.
Ihre Herzinfarkte gehabt haben.
Also es war wirklich spannend, über diesen Trading
vorzugehen. Man muss es sagen, das war schon
Beruf, man muss sich vorstellen, das war so groß, da haben zwei Airbus hineingepasst in diese Halle. Also beeindruckend, ja.
Hast du das, ist das ähnlich, diese Fingersprache und diese Zeichen? Ich habe ja bei die Soletti auch gesagt, an dich irgendwie. Ne? So, ist das ähnlich wie beim Aktienhandel oder habt ihr das gar nicht recherchiert gehabt?
Wir haben das gar nicht recherchiert gehabt. Wir wussten, das ist ausschließlich elektronischer Handel. Anfangs hat es noch den Brokerhandel auch gegeben, aber das ist mittlerweile ganz, ganz selten. Ja. Alles auf elektronischen Plattformen mittlerweile.
Ich finde diese Inspiration, die du da mitnehmen durftest, unglaublich cool. Aber ich denke, du wusstest, so wird es bei uns in Österreich dann nicht sein.
Ja, genau.
Sondern das, aber allein schon die Vorstellung und das erlebt zu haben, ist unglaublich leibend. Kurze Frage noch, was hat die EVN vorher gemacht, bevor der Handel aufgibt? Wie hat man vorher gehandelt?
Davor gab es gar keinen Handel. Ja. Da wurde mehr oder weniger die Hälfte des Stroms vom Verbund bezogen, in Form von Langfristverträgen und die restliche Hälfte hat man selber erzeugt.
Man war ja damals schon knappe 10 Jahre an der Börse und das Ganze sehr erfolgreich, hat aber selber noch nicht gehandelt gehabt. Ne?
Ja, genau.
Okay. Spannend. Und du hast, wow. Bin ich jetzt ganz stolz, dass du mein Gast bist, weil ganz, ganz viele Fragen da natürlich auch rundherum sind. Das war also Ende altes Jahrtausend. Ich kann mich noch gut an die Liberalisierung erinnern. Damals im Wirtschaftsblatt haben wir fast täglich drüber geschrieben. Wie ist es dann weitergegangen?
Ja, wir haben die ersten Geschäfte getätigt. Es war am 19. Februar 1999 ja das erste Mal, wo Großkunden am freien Markt einkaufen konnten. Und da war auch der erste Tag, wo wir die erste Stromlieferung organisiert hatten. Und in der Früh, weiß ich noch, bin ich ins Büro gefahren und war mir nicht sicher, ob der Strom noch fließen wird. Aber er tat's und das hat alles funktioniert.
Ja, spannend. Ja. War die Millennium-Umstellung irgendwie ein Schwitzer?
War kein Thema. Wir haben natürlich alle Sorge davor gehabt, ja, aber es hat alles funktioniert.
Ja. Ja, weil da haben wir im Aktienmarkt unglaublich geschwitzt, dass da die Kurse ganz woanders stehen in den nächsten Tagen. Ja, genau.
Und dann haben wir gemeinsam mit der Wiener Energie damals noch Wienstrom, Gemeinschaftsunternehmen gegründet, damals die E&T Energiehandelsgesellschaft, und haben dort gemeinsam den Stromhandel aufgebaut und waren an allen Börsen unterwegs. Später dann Gashandel und auch Emissionshandel. Wir haben Kohlederivate gehandelt für die Absicherung von Kohlekraftwerken. Also alles quer durch, einmal den gesamten Energiekomplex.
Ist aus heutiger Sicht auch ein Vintage-Produkt, oder?
Ja, eher Vintage, ja.
Eher Vintage.
Eher Vintage.
Und du warst dann schnell Geschäftsführer auch in dieser Energieallianz.
Ja, genau.
Spannend. Ich habe einen Gast gehabt, auch in der Season, den aktuellen COO von der EXA, den Robert Eichriedler. Der war dann auch in diesen Unternehmen tätig, ja, genau, und hat mir schon einiges erzählt davon, finde das extrem spannend. Gut, wir sind in den Nullerjahren. Was waren da so die Geschichten? Wie ist das dann weitergegangen? Da ist ja die EXA dann irgendwann gegründet
worden. Da ist dann die EXA gegründet worden und war halt immer in Konkurrenz auch zu den deutschen Börsen, heute französischen Börsen. Gab es immer ein Konkurrenzverhältnis, allerdings hat das den Wettbewerb belebt, und ich glaube, die EXA hat da auch durchaus ihre Nische gefunden, weil sie hat Produkte anbietet, die andere nicht anbieten. Ich sage nur am Vormittag die Auktion.
10:15,
ja. Genau, die ist durchaus auch praktisch, dass man schon das erste Mal ein Preissignal bekommt auf dem Markt.
Also das ist auch für euch ein wichtiges Thema, für eine
Sehr
Indikation.
Wichtiges Thema, ja.
Jeden Tag da irgendwie die 10:15.
Ja.
So lange werden wir gar nicht aufnehmen. Du kannst dann noch schauen. Wir sind wirklich heute early birdig an diesem Montag, den 24.02. und wir senden am Freitag, den 28.02. Du hast mir im Vorfeld erzählt, dass du selbst gar nicht handelst.
Nein, ich handle nicht. Ich bin ja für die Organisation zuständig. Das heißt, wir haben eine klassische Aufbauorganisation, Front, Middle und Backoffice, und das übersehe ich praktisch, diesen gesamten Bereich. Und auch über die gesamte EVN-Gruppe schaue ich mir auch Südosteuropa an und bin auch dort in Organfunktionen tätig, sodass ich weiß, wie der Stromhandel am Balkan läuft, in Bulgarien, wo wir eben sind, und auch in Mazedonien.
Gibt es da doch länderspezifische Unterschiede?
Es gibt überall unterschiedliche Börsen, unterschiedliche Produkte. Die wesentlichen Funktionen sind überall die ähnlichen. Und die Europäische Kommission hat ja sehr stark in den letzten Jahren daran gearbeitet, den Markt zu integrieren. Das heißt, der grenzüberschreitende Stromhandel, der ist jetzt mittlerweile so weit, dass alle Zeitbereiche von kurzfristigen Markt bis zum langfristigen Markt immer stärker korrelieren und damit eigentlich ähnlichen Methoden unterworfen sind. Das heißt, das konvergiert alles zu einer Lösung sozusagen.
Wenn du jetzt heute Geschäftsführer in etlichen Gesellschaften bist, Aufsichtsrat bei der APCS, bei der CISMO, die haben wir beide schon erwähnt, auch in dieser Serie, dann ist es klar, dass du nicht mehr selbst handelst. Aber du hast, glaube ich, nie selbst gehandelt, oder?
Ich habe nie selbst gehandelt, außer die Langfristverträge verhandelt am Anfang. Wir haben immer professionelle Händler bei uns gehabt, die entsprechenden Prüfungen gemacht haben. Ich habe selber einmal eine Apex-Prüfung gemacht, habe es aber nie aktiv angewendet.
Deswegen ist es ja auch so lustig, dass die Stromhändlerprüfung in der EXA zwar ich eine habe, aber du keine. Ne?
Ja,
ich finde das unglaublich witzig, mit so einer Kapazität zusammenzusitzen. Darf ich ein Internship bei dir im Sommer machen? Scherzfrage.
Ja, können wir uns jederzeit anschauen. Ja.
Ich würde unglaublich gern Türenrohr wieder aufdrehen, so zum Spaß. Das ist, glaube ich, ein großer Prozess.
Das ist zu, ja. Also jetzt keine Kohleverstromung mehr. Nein,
einfach nicht jetzt auch als irgendeiner energiepolitischen Einstellung von mir, nein, ganz im Gegenteil, sondern einfach, weil es lustig wäre. Ja, ja. So James Bond-mäßig irgendwie. Aber funktioniert nicht mehr.
Nein, funktioniert so nicht mehr, wird jetzt Sonnenstrom erzeugt. Ja.
Und Zwentendorf schon gar nicht, da könnte ich ein Musikkonzert hochfahren, oder?
Ja, richtig, ja.
Höchstwahrscheinlich, ja. Aber tolle Heavy-Metal-Sachen spielst du dort auch immer wieder. So, dann frage ich da nochmal nach. Jetzt haben wir das mit Dürrenrohr, das wollte ich halt unbedingt fragen, und Zwentendorf war mir vorher klar. Dein LinkedIn-Profil: Senior Vice President Trading bei der EVN AG seit Oktober 2020. Das heißt, mitten in der Pandemie, in irgendeinem Lockdown, hat sich dann beruflich was verändert. Was waren damals die Beweggründe, so ganz grob nur?
Wir haben mitten im Lockdown dann ein Projekt dort gestartet, wo wir ein gemeinsames Risikomanagement über alle Einheiten im EVN-Konzern aufgebaut haben, und das war eigentlich der Einstieg wieder in der EVN, sodass wir alle Positionen in unseren Kernmärkten sehen und beurteilen können. Das war eigentlich der Einstieg, und seitdem haben wir dort entsprechend den Handel aufgebaut, Terminhandel für Strom, Gas und auch Emissionen.
Das heißt, wir sprechen von Maria Enzersdorf, eurem Headquarter, für die Leute, die sich im Fußball auskennen, direkte Nachbarschaft zu Admira, kann man sagen, zum Fußballclub. Schön dort, in der Südstadt. Und ich kenne Verbund Trading, dort war ich mal. Dort schaut es ein bisschen aus wie bei Raumschiff Enterprise, wenn man reinschaut. Wie schaut es bei euch aus?
Ähnlich wie Raumschiff Enterprise, vielleicht nicht so groß, ja, aber so auch ganz viele so, Monitore und abgesperrte Räume. Ja.
Spannend. Ja, das kann mir das unglaublich gut vorstellen und ich habe da immer so meine Kopfkinos auch. 2020 haben wir die Pandemie gehabt, 2022 ist dann losgegangen mit den extremen Verwerfungen, auch durch die Ukraine-Situation und so weiter. Und dann gab es das Stichwort Merit Order, das plötzlich in allen Köpfen war. Ich glaube, niemand versteht so ganz genau. Und jetzt nutze ich die Möglichkeit, lieber Paul, dich zu fragen, uns doch zu erklären, was es mit der Merit Order auf sich hat und was es für Auswirkungen hat.
Also die Merit Order hat keine gute Presse gehabt damals.
Nicht wirklich.
Ist aber nur eine Beschreibung von Angebot und Nachfrage, die in jedem Markt stattfindet. Im Wesentlichen heißt es, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Im Energiemarkt ist das so, dass im Wesentlichen für die Abdeckung der nachgefragten Energie das günstigste Kraftwerk eingesetzt wird, dann das nächstgünstige, dann das wieder nächstgünstige und dann schneidet sich irgendwann mal der Preis. Kritiker haben gesagt, das teuerste Kraftwerk setzt den Preis. Ich würde eher sagen, die günstigsten sind vorher schon alle eingesetzt worden. Dieses Verfahren ist volkswirtschaftlich das Beste, was man sich vorstellen kann, auch lange geübt. Sorgt dafür, dass halt immer ein fairer Preis gefunden wird. Und natürlich, wenn das Angebot gering ist oder wir jetzt Dunkelflauten haben oder so, dann sieht man auch noch hohe Spotpreise, weil einfach dann dort zu wenig Angebot da ist. Und das sollte eigentlich irgendwo eine Reaktion auch aus dem Markt auf der Nachfrageseite generieren. Und in dieser Transformation sind wir jetzt. Wir müssen also irgendwie schaffen, dass die Nachfrage auch elastisch wird und nicht jeder einfach nur seinen Strom eindreht, wenn er ihn benötigt, sondern vielleicht auch die Preise irgendwo in Betracht zieht.
Darf ich dich auch noch nach Dunkelflaute fragen, bitte?
Ja, bitte.
Also ich frage dich hiermit nach
Dunkelflaute heißt, wir haben keine erneuerbare Energie im Netz.
Okay.
Und es ist kalt und die ganzen thermischen Kraftwerke, die es im Markt gibt, müssen hochfahren. Mhm. Das heißt aber auch, wenn sie hochfahren, dass sie entsprechende Kosten damit verbunden haben und dann wird es natürlich teuer. Ja, und für diese Dunkelflaute müssen wir in den nächsten Jahren, Jahrzehnten entsprechende Lösungen finden, sodass die Flexibilität, die im Markt ist, so groß ist, dass diese Preisspitzen nicht mehr entstehen. Das wird die große Aufgabe sein.
Wir hatten im Herbst im Vorjahr ein verheerendes Hochwasser. Trotzdem jetzt ist wieder wenig Wasserführung auch in den Flüssen, spielt auch stark rein,
glaube ich. Spielt auch stark rein und wenn das wenig fundamentales Angebot da ist, dann hast du immer wieder den Einfluss des Gaspreises. Gaspreis ist ja auch momentan auch hoch. Diese Gaspreise, die setzen dann über die Merit Order mehr oder weniger den Strompreis. Das heißt, immer dann, wenn wir ordentliches Angebot haben aufgrund der Sonne oder des Windes, dann haben wir sehr niedrige Preise und wenn wir wenig Angebot haben oder eine Dunkelflaute, dann haben wir sehr hohe Preise, weil dort das Gas entsprechend mitspielt.
Wenn du jetzt die EVN und jetzt nicht als börsennotiertes Unternehmen Equity Story vor Investoren, aber was sind so die Spezialitäten der EVN, wenn es jetzt rein um die Stromerzeugung geht? Wie würdest du das skizzieren?
Wir haben eine Erneuerbaren-Strategie, wir haben sehr viel Windenergie, auch entsprechende Beteiligungen an Wasserkraftwerken. Ja, also wir sind da in einer erneuerbaren Energiezukunft unterwegs.
Und das kommt, das kann ich wiederum sagen, bei den Investoren sehr, sehr gut an, diese Story, die letztendlich mit der Wasserkraft auch für einen Verbund sehr stark gilt. Okay, jetzt habe ich noch was gefunden in der Vorbereitung auf unser Gespräch heute. Ein Interview mit dir in einem energiespezialisierten Medium, dessen Namen ich jetzt leider nicht mehr habe. Aber da war die Frage an dich, warum überlegt Griechenland den Nachtstromtarif tagsüber wieder anzubieten? Ich glaube, es ist nicht schlecht fürs Verständnis, wenn ich dir auch jetzt hier die Antwort
entlocke. Da gab es die Spezialsituation letztes Jahr im Frühjahr, da war Ostern in Griechenland, also ein bisschen anders als in Österreich, anderes Ostern und sehr, sehr viel Sonne. Mhm. Und man muss wissen, dass die Griechen ihre Braunkohle sukzessive zurückgefahren sind und in PV investiert haben. Jetzt gab es dort die Situation, dass sehr viel Strom im Netz war, entsprechend negative Preise und man hat sich dann überlegt, was kann man eigentlich tun, damit man den Verbrauch dort anreizt und hat dann überlegt, ob man nicht die Tarifsituation so umdreht, dass also dann andersrum der Strom verwendet wird, nämlich dann, wenn er zur Verfügung steht.
Okay.
Zur Verfügung steht er dann, wenn er zum Mittag von der PV erzeugt wird.
Also wenn es dort wirklich heiß ist.
Wenn es dort wirklich heiß wird.
Ove brennt auf
richtig. Genau. War früher eigentlich genau andersrum. Ja. Ja, weil okay. man da einfach dann die teuerste Energie zu diesem Zeitpunkt hatte und das hat man versucht tariflich abzubilden. Und jetzt, wo die erneuerbare Situation andersrum ist zu dem, wie es früher war, hat man sich auch überlegt, ob man nicht die Tarife verändert.
Also du bist ein großer Freund der Kostenwahrheit und so weiter.
Ja.
Habe ich bei der Meri dort auch rausgehört?
Ich bin ein großer Freund eigentlich der Preis, der Steuerung der Nachfrage über den Preis. Und das ist sicherlich eine Herausforderung über die nächsten 10 Jahre, dass auch Kunden sehen, was die Energie kostet, zu welchem Zeitpunkt.
Ich glaube, dass in den vergangenen Jahren durch die neue Volatilität, die wir alle miteinander kennengelernt haben, auch private, natürlich doch viel Literacy schon passiert, dass man es ein bisschen besser versteht.
Absolut,
zumindest. Ja. Was kann man da als Energieunternehmen tun, um letztendlich diese Aufklärung auch beim Bürger, bei der Bürgerin irgendwie zu verbessern?
Ja, ein Thema sind zum Beispiel Tarifangebote, wo man nicht nur Festpreise hat, sondern variable Preise oder Tarifzeiten, die sich verändern, die sich monatlich verändern oder sogar bis hin zu stündlich verändern. Wenn das die Leute sehen, dann können sie ihr Verbrauchsverhalten entsprechend ändern, aber auch entsprechende Einsparungen erzielen, wenn sie zum Beispiel Elektroauto dann laden, wenn der Strompreis sehr niedrig ist.
Das
dann haben sie auch einen ökonomischen Vorteil.
Genau. Und gibt es irgend so eine Sache, dass ich den 24-Stunden-Strompreis, dass ich auch weiß, wann der Preis niedrig ist? Oder ist es, sag's uns bitte, wann ist er billig?
In der Nacht? Indem er am Tag davor auf die Börse schaut und sich anschaut, wie am nächsten Tag die Strompreise sind. Üblicherweise sind sie, wenn die Sonne scheint, sehr günstig. Oder wenn es das Wochenende ist und wenig Nachfrage durch die Industrie da ist. Das sind so die Zeitpunkte.
Okay, spannend. Dann nutze ich die Gelegenheit natürlich auch noch. Wir nehmen jetzt auf Mitte Februar 2025, mitten im Q1. Ich habe unlängst wieder gelesen, der Gaspreis ist wieder zurückgekommen. Sprechen wir über ein paar aktuelle Trends vielleicht noch. Strom, Gas und CO2. Wie liegen wir da momentan?
Ja, der Gaspreis ist äußerst volatil und immer von den geopolitischen Nachrichten getrieben, je nachdem, wie wir das Ende des Krieges sehen. Ja, man hat ja über die letzten Tage eigentlich gehört, dass das dort jetzt irgendwie in Verhandlungen gehen sollte. Wenn das stattfindet, wird wahrscheinlich auch entsprechend das Gasangebot größer werden, dann wird der Gaspreis sinken. Wenn das noch länger nicht funktioniert, wird der Gaspreis hoch bleiben. CO2 ist ja politisch gewollt, dass es nach oben geht. Da haben wir auch verglichen mit den letzten 10 Jahren relativ hohe Preise, die aber noch weiter steigen werden, weil es eben auch ein gut ist, dass verknappt wird über die Vorgaben der Kommission. Und dann wird man sehen, dass es halt saisonal sehr viel stärkere Ausprägungen geben wird, weil natürlich das Angebot von Solarenergie zum Beispiel im Quartal 2 und 3 höher ist als in 1 und 4. Das heißt, man wird auch noch sehr viel stärker saisonale Preise sehen.
Und gibt es irgendein Wunschwetter, dass man sagt, das wünsche ich mir jetzt als Vice President Trading bei der EVN, irgendso so soll es sein, dann geht es uns in Summe am besten?
Möglichst konstant, ja. Möglichst wenig Abweichungen, aber das ist ein Wunschgedanke, den kann man nicht herzaubern. Das Wetter macht einfach das, was es will. Wir sehen natürlich die längerfristigen Tendenzen, dass es immer wärmer wird. Ja, und dadurch wird es da auch einen entsprechenden Einfluss geben. Ja.
Dann interessiert mich noch, weil ja, Aktienhändler-Bubble, da komme ich her. Hast du dir das nur Interesse halber auch mal angeschaut, wie der Unterschied so ist zum Aktienhandel? Orderbuch schaut ja ziemlich gleich aus, aber dann wird es ganz anders.
Na, ich sehe die Unterschiede im Auktionsmarkt.
Ja.
Das läuft anders als im fortlaufenden Handel. Das kennt man eher auf den Terminbörsen. Aktienhandel ausschließlich aus privater Sicht.
Ja. Schön, ja, genau. Ja, lieber Paul, Abschlussfrage, wie immer die gleiche. Was ist das, was dir an dem Job, den du jetzt doch seit ja, knapp 3 Jahrzehnten ausführst in führender Tätigkeit, so taugt?
Was mir wirklich taugt, ist, dass es immer was Neues ist. Es ist immer irgendetwas zum Nachdenken. Es ist eine intellektuelle Herausforderung. Ich persönlich finde interessant, dass man auch Risikomanagement dort betreiben kann, dass man eben eine ganz komplexe Wirkungszusammenhänge hat, die aber auch fundamental begründbar sind, sodass man wirklich in die Tiefe gehen kann und das auch erklären kann. Und das finde ich persönlich sehr, sehr faszinierend. Und das andere ist, es sind schon die coolen Leute, die in dem Bereich tätig sind. Ja, es ist sehr erfrischend, ja, sehr viel intellektuelle Stimulation. Ja.
Ja, Karriere-Werdegang-Podcast, wir haben jetzt lange über deinen Weg gesprochen. Vielen, vielen Dank dafür, auch für die tiefen Einblicke in die Branche. Wenn ich mich jetzt als junger Mensch dafür interessiere, in der Branche vielleicht selber mal tätig zu sein, genau in so einem Bereich, ein bisschen Energy Trading und so weiter, wenn mich die Erneuerbaren interessieren, wie gehe ich das ausbildungstechnisch am gescheitesten an? Hast du irgendeinen Tipp?
Fachhochschule, TU, WU und dann ganz viel Interesse für IT.
IT ist schon ein wichtiges Thema.
IT ist sehr wichtig, weil wir mittlerweile sehr viele automatische Handelsprogramme laufen lassen und dann einfach ein Interesse an Zusammenhängen. Und natürlich auch, wenn man an dem ganzen erneuerbaren Energiethema interessiert ist, da gibt es irre Fragestellungen dahinter. Diese ganze Transformation, die Energiezukunft, das ist etwas, was, glaube ich, auch sehr viel Sinn macht. Ja.
Ist auch immer noch ein Wachstumsmarkt und wird es auch bleiben natürlich. Ja. Das ist ganz klar und das ist auch mein Schlusswort für heute. Lieber Paul, wunderbar, dass du an diesem wunderschönen Montagmorgen zu mir ins Büro gekommen bist, an euch da draußen. Danke fürs Zuhören in diese sehr inspirierende Folge. Ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Und Tschüss auch von meiner Seite.
Wunderbar, danke. Cemetery.